Herzlich begrüßen dürfen wir heute auch dich, Eis van Dijk. Komm bitte nach oben. Schön, dass du da bist. Im Internet kann man über dich lesen, dass du Nordic Walking Instructor bist. Das hört sich ziemlich streng an. Und ich fürchte, morgen laufen alle mit den Langsamen. Oder muss man da was Besonderes mitbringen? Was ist denn das?
Ja, schönen guten Abend übrigens, ne? Ja, schön, dass ihr alle da seid. Ich habe mich wirklich gefreut, auch dass die jungen Hüpfer da wieder vor drin sitzen. Ja, ist auch wieder gut. Hey, es werden immer mehr von euch. Ja, Nordic Walking Instructor. Nordic Walking übrigens. Bei richtigen Sportlern zählt das eigentlich nicht so mit, muss ich sagen. Ja, aber ich komme ja aus dem Wintersportgebiet, ne? Schladming, Ramsau. Das ist alles Skifahren und Langlauf. Und da wird Nordic Walking im Sommer praktiziert von Leuten, die im Winter viel Langlauf machen. Ja? Und das sind nicht nur Frauen, meine Herren. Na, da macht jeder mit. Ja, und wir haben das damals in Tauernhof angefangen, so vor 13 Jahren mit meiner Frau und die Frau von Hans-Peter, Hannelore, weil wir gesagt haben, man muss etwas mehr anbieten, was auch geeignet ist für das Gebiet. So. Aber wenn man was anbietet, dann muss man selber das auch können. Und das wird in Europa immer mehr verlangt, ne? Wenn du was tust, dann brauchst du ein Stück Papier dafür. So, dann habe ich auch einen Kurs gemacht. Instructor heißt eigentlich, das ist mir ein englisches Wort, derjenige, der anweist. Gibt. So, es ist total einfach. Das Einzige, was du mitnehmen musst, ist dich selbst und zwei von diesen Stöcken. Und das war's schon. Ja. Und es ist einfach. Jeder, der ein bisschen so sich locker fortbewegen kann. Und das Gute dabei ist, ne, man muss reden können. Und das tue ich gerne. Und da hat man auch richtige Tempo. Und das ist bei uns im Tauernhof auch, am ersten Tag ist jeder angespannter, wir haben jedes Jahr eine Gruppe, die das macht. Und dann am ersten Tag macht jeder, du willst das noch ganz genau so machen. Ne? Und dann am zweiten Tag, dann hat man unterwegs schon seinen Partner gefunden und da wird nur noch geplappert. Und am Ende weiß keiner mehr, was Nordic Walking ist. Aber das macht nichts, man weiß, wer die andere Person ist. Und das ist so wunderschön. Ja, ist das deine Frage so beantwortet? Okay.
Super. Also das heißt, ihr könnt alle kommen, wir gehen zusammen. Wir
ja, auch ohne Stöcke. Das heißt, ich mache einfach so mit. Ja.
Also mit oder ohne Stock, ihr seid dabei. Ich bete jetzt noch mit uns und dann hören wir deinen Vortrag. Herr, du kennst mich. Ich sitze oder stehe auf. Ich gehe oder lieg. Du weißt es. Du kennst alle meine Gedanken. Und siehst alle meine Wege. Bitte, sprich heute Abend zu mir und lass mich dich hören. Amen.
Wer denkt, der lenkt. Oft realisieren wir uns überhaupt nicht so, wie wichtig unser Denken ist. Das ist mir auch wieder bewusst geworden, neulich, da habe ich einen Laptop gekauft, ne, einen anderen. Meine Frau hat gesagt, der von uns ist so langsam. Und dann habe ich mal nachgeschaut, ich habe nicht so viel Ahnung davon, mein Bruder übrigens, ne, der ist bei IBM und der ist ein super technischer Typ, schon 30 Jahre und der kann die meisten Computerprobleme in der Welt lösen und so. Und dann, der hat zu mir gesagt, kaufen Lenovo oder sowas. Und das habe ich dann gemacht. Und das war so eine Freude, hey. Erstens habe ich darauf geschaut, dass ich nicht nur 4 GB Arbeitsspeicher habe, sondern 8 oder 16 war es sogar bei dem anderen, weil ich habe gedacht, der muss schneller sein als ich. Der muss meine Gedanken lesen können. Weil nichts ist so ärgerlich, das wisst ihr, wenn man davor sitzt und man sieht diesen Kreis immer so drehen in der Mitte. Ja? Da hast du die Neigung, Gewalt anzuwenden. Kennt ihr das letztendlich? Meine Frau sagte mal auch mal zu mir, mach das Fenster auf. Sie hat gesagt, ich halte es nicht mehr aus mit dem Ding. Naja gut, dann Geld für ein Neues haben wir nicht gehabt, aber da habe ich so ein Gebrauchsportal, so wie bei eBay bei uns heißt das Will haben. Und dann habe ich da so ein Ding gekauft. So eine Freude, hey, so eine Freude. Arbeitsspeicher leer. Das ist so gut, ne? Das ist so gut, wenn der Arbeitsspeicher leer ist und wie schnell das Ding dann handelt und tut und vorankommt. Ja. Und dann habe ich gedacht, auch heute Abend noch, im Grunde genommen, mit uns alle ist das auch so. Hier sitzen ein paar sehr alte Rechner. Hier sitzen ein paar Laptops und die sind so voll, hey. Arbeitsspeicher ist voll und sie sind sehr langsam geworden. Und ich denke, die jungen Hüpfer, die da sitzen, die denken dann, das geht mir viel zu langsam. Ja, weil ihr Arbeitsspeicher, ne, ist noch nicht so voll. Ne? Ihr denkt, ihr wisst schon was, aber ihr wisst überhaupt nichts. Da ist vielleicht nur 10% vom ganzen Arbeitsspeicher, noch nicht einmal. Aber die sind glücklicher, hey. Ich sag das so, weil wir leben in einer Welt, ne, wo wir so viel Informationen auf uns zukommen. Durch Medien, Sozialmedien, Social Media, durch Zeitungen, durch Fernsehen. Und langsam wächst man auf. Ne? Wenn man so als Kind auf die Welt kommt, dann ist der Arbeitsspeicher null. Frisch. Und dann wächst man auf. Und dann gibt's die ersten Erfahrungen schon. Als Kind. Und das wird dann gespeichert da oben. Ist gespeichert. Das geht uns alle so. Du musst nicht denken, dass du nicht so bist. Und mit den Jahren kommt immer mehr drauf und dann wird's auch mal Zeit, Sachen zu reinigen. Das sagen wir ja auch. Und wir müssen aufpassen, dass wir keine Viren darauf haben. Aber das wissen wir alle so gut über so ein Gerät, ne? Aber wie ist es mit dir? Wie viele Viren schleppst du mit? Funktionierst du noch gut oder bist du ein bisschen träge geworden? Ich habe in meinem Leben, gestern Abend habe ich gesagt, ich kann nur reden über Sachen, die mein Leben schwierig gemacht haben. Und eine von diesen Dingen war mein Denken. Ich hatte nie gedacht, dass ich so viel mit mir mitschleppe und dass meine Speicherplatte so voll war mit Sachen, dass ich im Glaubensleben nicht mehr vorangekommen bin. Und ich denke, eins von den größten Problemen in unserer Kirche und Gemeinde ist heutzutage, wir wollen immer gerne Leute reinhaben, heute Abend auch. Ne? Wir sind alle voll, wenn es gut besetzt ist und so, ist auch eine gute Atmosphäre. Da wird es wenigstens ein bisschen warm. Aber Leute, da kommen Welten rein. Wisst ihr das? Du bringst eine Welt mit. Hier sitzen Rechner, Laptops. Und dann staunen wir ab und zu, dass Leute nicht mitkommen oder Probleme machen in der Kirche. Ich habe ab und zu Mitleid mit unseren Pastoren. Sie müssen alles können, alles wissen, alles lösen. Sie müssen alles ertragen können. Wir dürfen alles sagen zu denen. Sie dürfen nicht beleidigt sein. Und das ist schwierig. Das ist schwierig. Tauernhof hat auch, wo ich dann herkomme, aus Schladming, für die das nicht wissen. Ne? Ich bin ja gebürtiger Holländer, verheiratet mit einer Schweizerin, Maya, und wir arbeiten, wohnen und leben seit 20 Jahren ungefähr in Österreich. Hab bei den Fackelträgern sehr viel gemacht. Heinz Spindler, der letzte Woche da war, kenne ich sehr gut. Und der wird jetzt auch nach Tauernhof gehen, um dort als Hauselten zu arbeiten, was meine Frau und ich jahrelang dort gemacht haben. Ja, und Tauernhof hat auch ein Segelschiff. Das passt zu den Bergen, ne? Aber die Geschichte geht zu weit, um das euch zu erzählen. Ist auch eine sagenhafte Story. Und da war ich oft in Griechenland. Habt ihr den Film gesehen, Mamma Mia? Wer hat Mamma Mia gesehen? Ah, das sind die Jungen. Ja. Sonst wisst ihr nichts, aber Mamma Mia habt ihr gesehen. So ein Blödsinn, hey. Ja. Aber Mamma Mia ist dort gedreht worden. Die Insel Skiathos und Skopelos. Wunderschöne griechische Insel. Ja. Und da liegt das Segelschiff. Und ich war jahrelang an Bord. Ab und zu 14 Tage lang. Mit 12, 14 Studenten sind das dann von weltweit. Meistens Amis. Und dann haben wir Bibelarbeit gemacht und müsst ihr euch vorstellen, es ist blauer See, blauer Himmel und so und die Delfine, die springen aus dem Wasser. Das kann man nicht schöneres vorstellen. Und man besucht die biblischen Ortschaften, man segelt Richtung Philippi und dann Korinth, Thessaloniki und dann geht man wieder runter, da hat man Athen und Korinth. Hat er, ja. Aber Leute, ich denke, die Bibelschule vergessen auch, da kommen Leute an Bord und die schleppen was mit. Saß ein Mädel mir gegenüber und ich habe gesagt, hey, wie geht's dir? Weil das ist die Frage, die wir uns oft stellen müssen. Wie geht's dir? Und da hat sie gesagt, ja, nicht so gut. Sag ich, oh, wie kann das denn sein? Hey, schau, Griechenland, Inseln, Segelboot. Sagt sie, ja, ich habe vor 14 Tagen habe ich eine Fehlgeburt gehabt. Sag ich, was? Wie alt bist du? 18. Habe ich gesagt, warst du schwanger mit 17? Ja. Habe ich gesagt, was? Und dein Freund, was hat der dazu? Der hat sich sofort abgehauen, als er das gehört hat. Ich sage, und deine Eltern? Ah, hat sie gesagt, ja, mein Vater ist ein Ex-Pfarrer und der hat mich so beschimpft, der hat alle Wörter benutzt, um mich fertig zu machen. Du Schlampe, du Hure, du Drecksack, alles. Da habe ich gesagt, hast du irgendwie Unterstützung bekommen? Nein. Er sagt, und das musst du alleine alles verarbeiten? Ja. Jetzt müsst ihr euch vorstellen, was da auf dieser Speicherplatte da, ja, was da gedownload ist und die sitzt dort an Bord, denkt ihr wirklich, die kann all das Schöne genießen? Die ist weit weg mit ihren Gedanken, hey. Durch alles, was sie erlebt hat. Und Leute, das geht dir und mir genauso. Und oft vergessen wir, dass wir Menschen sind mit unserer Vergangenheit, mit unseren Geschichten. Und die jungen Hüpfer, die da sitzen, sind die glücklichsten, weil die haben noch meistens am wenigsten erlebt. Und das muss auch so bleiben. Versprochen, ich komme zurück. Und wir müssen auch mal schauen, was kommt bei uns von oben rein? Womit füllen wir uns? Aber das beeinflusst ja uns. Es kann uns so träge machen. Jemand hat mal gesagt, ne, wer einen Gedanken sät, wird eine Tat ernten. Wer eine Tat sät, wird eine Gewohnheit ernten. Man sagt, es dauert nur 6 Wochen, hast du eine Gewohnheit. Wir haben viele Gewohnheiten, ne? Viele. Ja, wir frühstücken jeden Tag oder wir essen 3-mal am Tag. Ist eine gute Gewohnheit. Ja. Aber es gibt auch Gewohnheiten, das ist nicht so gut. Und wer eine Gewohnheit sät, der wird ja seinen Lebensstil ernten. Und wer einen Lebensstil sät, wird seine Bestimmung ernten. Leute, was ist deine Bestimmung? Was sind deine Gewohnheiten? Was hast du gesät als Gedanke wie ein Samen, was gewachsen ist? Am besten ist es, wenn man die Leute fragt, die verheiratet sind. Plötzlich gibt es in der Ehe Sachen, dass du denkst, ich habe das Gefühl, ich kenne meinen Partner überhaupt nicht. Ja, da werden wir geheiratet, wir heiraten dann, und das ist alles so schön. Ich war neulich noch bei Herrenberg, da habe ich eine Ehe von 2 ehemaligen Studenten von Tauernhof geschlossen. Und dann muss man auch sagen, die kriegen dann die Frage, 2 werden 1. Kennt ihr das? Die Bibel sagt, 2 werden 1. Was die Bibel nicht sagt, ist, wie lange das dauert. Ja. Und wir sagen es dann so einfach, ne? 2 werden 1. Ja, körperlich ist das ja so. Das ist auch nicht das Problem. Aber Leute, alles andere. Ja, dann stecken wir 2 junge Leute in ein Haus, in ein Bett mit einer Kreditkarte. Und da sagen wir, jetzt seid ihr 1. Du, das schreien wir um Probleme. Mann, Frau, 2 verschiedene Geschlechter, 2 verschiedene Vergangenheiten, 2 verschiedene Ausbildungen. Mann und Frau sind sowieso so verschieden. Und dann 2 verschiedene Familien, 2 verschiedene Glaubenserfahrungen, verschiedene Studien. Alles ist so verschieden. Das heißt auch, Leute, das ist hier so anders geworden. Ich habe das gespürt, dass ich geheiratet habe. Ich war spät dran, ne? Ich war 35, weil ich zu viel auf meiner Speicherplatte hatte. Ich hatte meine Erfahrungen im Leben gemacht. Ja. Ja, schon früh. Und dann habe ich gedacht, das mache ich kein zweites Mal. Nicht, dass ich geschieden bin. Aber ich wäre fast verheiratet gewesen. Und dann lief das schief. lief das schief durch meine Schuld. Das ist übrigens eine Speicherplatte, wenn du nicht weißt, wie eine Speicherplatte ausschaut, in einem Rechner. Ja. Und auf diese kleine Scheibe, ne? Da ist alles da. Alles, was du erlebt hast, alles, was du gesehen hast, gehört hast. Und jemand hat mal gesagt, ne, die Augenblicke im Leben sind kurz. Ja, oft ist das so. Aber die Gedanken halten sie für immer fest. Ich werde es auch sehr praktisch machen. Es sind ein paar Sachen, die wir wissen müssen, weil es gibt Kirchen, die glauben nicht, dass deine Gedanken wichtig sind. Die sagen, alles ist Heiliger Geist. Ja. Ja, die sagen, viel denken, viele Probleme. Wenige denken, wenige Probleme. Nicht denken, keine Probleme. Und damit fängt das Problem an. Du musst denken, aber richtig denken. Wenn ich nur sage, die Bibel, ne, redet eigentlich viel über unser Denken. Weil ich denke im Korintherbrief, wo dann steht, obwohl die Römerbrief erstmal, obwohl sie von Gott wussten, die Menschen wollten sie ihn nicht als Gott verehren oder ihm danken. Stattdessen fingen sie an, sich unsinnige Vorstellungen von Gott zu machen und ihr Verstand verfinsterte sich und wurde verwirrt. Ah, das ist fast für heute, ne? Das ist fast heute. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn ich die Nachrichten schaue oder Zeitungen lese, dann denke ich, Leute, wo gehen wir hin? Hat noch jemand einen gesunden Verstand? Und dann sagt er noch weiter, Paulus, dass sie sich weigerten, Gott anzuerkennen, überließ er sie ihren verwerflichen Gedanken, sodass sie tun, was sie nie tun sollten. Oder Gott eigentlich bestraft die Menschheit, wenn die sagt, okay, wenn ihr dann so leben wollt, dann übergebe ich euer Denken auch daran, sagt die Bibel. Und dann im Korintherbrief, da sagt er, niemand weiß, was ein Mensch wirklich denkt, außer der Geist der Menschen selbst. Denn Gott hat uns nicht den Geist dieser Welt gegeben, sondern seinen Geist, damit wir begreifen können, was Gott uns geschenkt hat. Und so geht's weiter. Die Bibel sagt ziemlich viel über dein Denken. Du musst richtig denken, weil da kannst du dein Leben lenken. Nicht richtig denken ist in die falsche Richtung gehen. Wieso gehen so viele Leute in die falsche Richtung? Weil sie nicht richtig denken. Wieso denken sie nicht richtig? Ah, das ist ein Ding. Geht's dir auch so? Ab und zu, Leute, ich habe gehofft, ne? Ich habe irgendwie hier so einen Knopf, ne? So eine Taste. Delete, entfernen. Oder für ältere Generation eine Radiergummi. Einfach weg. Einfach das, was passiert ist, weg. Und Leute, es ist nicht so. Es ist nicht so. Nein, du musst damit umgehen. Mit diesen Sachen, die du erfahren hast in deinem Leben. Aber dann richtig. Da war mal ein Prediger, Doc Moe. Und das mag ich, die hat Folgendes geschrieben, ne? Ja, unser Denken steckt in eingefahrene Bahnen fest, in einem Denkmuster, das dem Willen Gottes entgegengesetzt ist. Das haben wir soeben gelesen. Und dann sagt er, das Gelingen des christlichen Lebens hängt davon ab, dass wir uns aus dieser Gewohnheit lösen und eine Bahn betreten, die durch biblische Wertvorstellungen und Denkweisen gekennzeichnet ist. Meine Frage ist, wie denkst du? Was hat dein Denken beeinflusst? Das gilt uns allen. Christen sowohl als Nicht-Christen. Wenn du hier sehr skeptisch sitzt, dann hat das auch mit deiner Vergangenheit zu tun. Wenn du hier als Zweifler sitzt, hat es mit deiner Vergangenheit zu tun. Wenn du hier sitzt, auch wirklich mit einem festen Vertrauen, dann hat das auch oft mit deiner Vergangenheit zu tun, wie du denkst. Ich habe Gott oft angeschrien früher. Habe gesagt, bitte nimm das weg aus meinem Leben. Hat er nicht getan. Bitte Gott, ich kämpfe so damit. Ist nicht weggenommen. Im Korintherbrief, da sagt Paulus, ich wurde mit Fäusten geschlagen eigentlich, ne? Von bösen Geistern. Und da hat Gott dreimal gebeten, nimm es weg. Gott hat gesagt, nein, meine Gnade genügt. Aber was tue ich dann, Leute, wenn ich hier sitze und ich habe Probleme und ich habe Sachen erlebt? Ich war mich nie bewusst, bis ich ganz tief in Probleme geraten bin, dass vieles hier mit meinem Denken zu tun hatte. Und deswegen sagt Römer 12 auch, willst du dich ändern? Willst du dich ändern? Da sagt er, passt euch nicht diesen Weltlauf an. Aha, wieso? Weil diese Neigung haben wir. Besonders heutzutage. Oh, da kommt so viel auf uns zu. Gleichgeschlechtliche Ehe. Fragen über Homosexualität. Über Identität. Und wie passen wir uns an? Das ist die Frage. Ja? Und da sagt er, sondern verändert euer Wesen durch die Erneuerung eurer Denkweise. Weil dann kannst du prüfen, was der Wille Gottes sei, das Gute, Wohlgefällige und Vollkommene. Bist du bereit umzudenken? Ihr Deutschen, ihr habt ein wunderschönes Wort. Umdenken. Ihr seid die Einzigen, die das Wort habt. Umdenken. Könnt ihr das noch? Einige müssen's. Einige müssen's. Schau, was Paulus schreibt. Leute, nicht an die Welt schreibt er das. Das schreibt er an die Christen. Dann sagt er, ich fürchte nur, dass eure Gedanken genauso von der aufrichtigen Hingabe an Christus abkommen, wie Eva, die durch die Falschheit der Schlange verführt wurde. Wie ging das? Ja, Eva hat gehört auf eine Botschaft und da hat sie angefangen nachzudenken. Sie sah, aha, wenn ich das tue, dann brauche ich Gott nicht. Ich kann selber Gott sein. Das war der Hauptgedanke. Und wieso hat sie so gedacht? Weil sie an eine Lüge glaubte. Und jetzt sagt Paulus, liebe Kirche und Gemeinde, was glaubt ihr? Welche Botschaft kommt auf uns zu als Menschen? Sind das Lügen oder ist es die Wahrheit? Wir müssen uns das fragen. Schau dein Leben mit Christus an. Liebst du Jesus noch oder nicht? Brauchst du ihn? Die Frage muss man heutzutage stellen an Christen, oder ist Jesus die einzige Antwort? Was ist deine Hingabe? Bist du vielleicht abgewichen? Was sagt die Bibel sonst noch über Denken? Ein altes, geprägtes Denken. Denn die Waffen unseres Kampfes. Ah, da ist ein Kampf. Hey, da ist ein Kampf. Und du musst sogar Waffen tragen. Er sagt, die Waffen unseres Kampfes sind nicht menschlich. Das heißt, es ist eine geistliche Kampfführung, sondern es sind die mächtigen Waffen Gottes geeignet zur Zerstörung von Festungen und Gedankengebäuden. Ich weiß, hast du mal über den Vers nachgedacht? Festungen. Deswegen habe ich das Bild da. Was ist eine Festung? Er redet darüber, dass in unserem Leben gibt es Gedankengebäude. Hängt davon ab, welche Übersetzung du benutzt. Ja, es sind entweder Festungen oder Gedankengebäude. Die haben wir da. Und dann macht er weiter und dann sagt er, mit ihnen, die Waffen Gottes, also nur mit Gottes Waffen, zerstören wir Festungen und Gedankengebäude. Wo sind die? Zwischen deinen beiden großen Ohren. Festungen, hier, da haben wir was aufgebaut im Laufe der Zeit. Die kleinen Hüpfer, die da sitzen, ne, die sind nur noch beim Fundament da. Ja, ein paar Steine liegen schon. Ah, das sind die Alten hier, ne, die sind schon dabei mit dem Turm. Wir bauen alle was auf. Und da sagt er, dass sich gegen die Erkenntnis Gottes erhebt. Das heißt, im Laufe der Zeit bilden wir Gedanken, die sich gegen Gott richten. Und dann sagt er, was sollen wir tun? Und ich habe die wenigsten Christen getroffen, die das praktizieren. Wir nehmen jeden solche Gedanke gefangen, sagt die Bibel. Das ist aktiv, das müssen wir praktizieren und unterstellen sie dem Christus. So, macht ihr das? Ich habe es nie gemacht. Und deswegen habe ich so viele Probleme gehabt. Ich habe mich nie realisiert. Ich habe immer gedacht, das bin ich. So bin ich. Das ist, was viele Leute als Entschuldigung benutzen. Ich bin so. Ja, ich bin so erzogen worden. Ja. Ja, so war ich schon immer. Ja. Mach so weiter. Dann machst du dich selbst kaputt und andere auch. Und die Bibel sagt, wir dürfen nicht solche Argumente benutzen. Wir müssen uns fragen, steht das im Wege, bei Gott im Wege, um mich zu verändern nach dem Bild von Jesus? Liebe Leute, wir sind hier heute Abend nicht für einen gemütlichen Abend zu besorgen, ja? Da musst du in eine Kneipe gehen oder sowas. Aber es geht darum, die Bibel will, dass wir mehr und mehr Christus ähnlich werden. Du und ich. Und wir brauchen ein ganzes Leben dafür. Ah, ich wollte, dass die kleinen Hüpfer hier, ne, zu euch an den Tisch gingen und dann sagen von, hast du deine Gedanken mal gefangen genommen? Wie geht das? Weil ich bin noch so jung. Ich kenne das nicht. Aber die meisten sind gläubig und die gehen ja, die gehen schon ewig in die Kirche. Du bist ja fast dort geboren. Und dann, dass sie fragen, was tun sie dagegen? Weil wenn ich Probleme mit meinem Denken habe, was würden sie sagen? Das? Haben sie Römer 12 mal wirklich erfahren? Ich habe mich nicht mehr angepasst an die Welt, sondern ich bin neu geworden. Wisst ihr, was da steht auf Griechisch? Metamorphose. Das heißt eine Änderung von innen nach außen. Ja, ich weiß, wir sind oft, ne, dabei, versuchen Leute anders handeln zu lassen. Und dann geht's nicht. Geht's dir auch so? Dann gehst du zu Gott und dann sagst du, oh, es tut mir so leid. Und dann wirst du neu und morgen tust du wieder den Fehler. Sagst du, oh, es tut mir so leid. Und letztendlich gibst du auf, weil du denkst, ich bin hoffnungslos. Ja, bekennen ist gut. Bereuen auch. Aber bekämpfst du auch deine Sünde? Widerstand leisten. Schau, da war ein Künstler drin und die hat mal so ein Bild gemacht. Und ich habe das ein bisschen überarbeitet. Weil ich habe gedacht, so ist mein Leben ein bisschen. Aber lass ich inzwischen eine andere Story erzählen. Ich war bei Salzburg und da war ein Studientag über Probleme mit Pornografie. Das habt ihr nicht, dieses Problem, ich weiß. Das bleibt alles weit weg von hier. Aber Leute, bei normaler Weise, wenn wir ganz ehrlich sind, ist das das größte Problem in unseren Kirchen heutzutage. Und was wir wissen, ist nur die Spitze vom Eisberg. Das ist genauso mit Missbrauch. Natürlich, das sind ganz intime Sachen, man redet nicht gerne darüber. Und deswegen lassen wir es einfach so. Aber ich war bei diesem Studientag und da wurden drei Leute, die es organisiert hatten, in eine große Kirche in Salzburg. Und dann haben zwei ihr Zeugnis gegeben. Das waren natürlich Männer, weil das ist ja so ein Männerproblem. Und dann kam eine Frau auf die Bühne. Boah. Das war ein Businesswoman. Ja? Röcklein, Jacklein, gut frisiert. Tüt, 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 tüt. Auf ihre High Heels. Und da sagt sie zu uns im Saal, so, und jetzt staunt ihr alle, dass ich hier stehe. Und alle, das hättet ihr nie gedacht. Sie sagt, aber es war so. Hey, die hat eine Firma geleitet. Und die kam abends nach Hause. Und es ist so einsam an der Spitze. Und dann ist man zu Hause, ne? Und man hat Bedürfnis nach Liebe, du und ich, nach Wärme, Geborgenheit, Sicherheit. Und da war niemand da. Und was tut sie? Geht auf die falschen Seiten, hey, falschen Chats, Internet. Und sie hat gesagt, dann hat sie für uns riesige Schachteln mitgenommen, wie große Backsteine. Und so hat sie dann vor sich gestellt, hat sie gesagt, Bedürfnis und Ängste. Und sexuelle Sachen. Und so hat sie es ihr langsam gemacht. Und dann hat sie gesagt, dann wollte sie das auch, hat sie gedacht, das geht schief, das läuft total schief bei mir. Aber wo soll ich hin? Weil Leute, ich schäme mich, Scham, hat sie auch am Backstein, ne? Und so hat sie so langsam, und dann, keine Hilfe, dreckig, schuldig, schlechte Christ. Und so macht sie dann. Und dann habe ich das verändert. Backstein für Backstein. Und so wurde die Mauer, wurde immer höher. Aber was dann passiert? Ganz am Ende stehst du in deinem eigenen Gefängnis. Bist gefangen. Und sie hat uns dann erzählt, wie sie da rausgekommen ist. Sie hat gesagt, dann ist sie mal in der Panik zu einer Freundin gegangen und hat gesagt, was ich dir jetzt erzähle, das willst du nicht hören, du willst mich verachten und nicht mehr lieb haben, aber ich muss es jemandem bekennen. Und da hat sie ihre Geschichte erzählt. Und da hat die Freundin sie umarmt und hat gesagt, wieso bist du nicht früher gekommen? Wieso hast du nichts gesagt? Dann hätte ich dir helfen können. Das war ihr Zeugnis, hey. Aber wisst ihr, was meine Erfahrung ist? Auch bei mir selbst. Du baust Mauern auf, ne? Im Laufe der Zeit. Weil du denkst, es bietet Sicherheit. Nicht darüber reden. Selber da drin. Kommst nicht mehr raus. Und Leute, und das ist das Problem bei uns. Aber wie entstehen diese Festungen? Wie ist das? Das sind eigentlich auf drei Wege. Und jetzt werden wir sehr praktisch. Ist vielleicht ein bisschen schockierend für einige. Erstens, wir erleben alle in unserem Leben oder haben wir kurze Eindrücke, die traumatisierend sind. Das kann ein Wort sein, das kann ein Satz sein, das kann ein Bild sein. Du hast mal was gesehen und es ist da. Das ist auch langfristige Erfahrungen. Wir sind ja alle in eine Schule gegangen, in eine Nachbarschaft aufgewachsen, in eine Familie, in eine Kirche. Da kriegen wir Sachen mit. Und dann gibt's diese Verführungen, die du ein paar Mal machst und da steckst du in diesen Turm drin. Von mir persönlich. Das ist Eisi. Das bin ich. Was ist in meinem Leben passiert? Leute, ich bin aufgewachsen mit einem Vater, der immer krank war. Mein Vater war psychisch krank. Der war auch mal in einer Klinik. Mein Vater war Herzpatient. Er hat einer von den ersten mit einer offenen Herzoperation gehabt in Holland. Mein Vater hat Probleme gehabt mit seinen Augen. Mein Vater hat Probleme gehabt mit seinen Eingeweihen. Mein Vater hat Probleme gehabt mit seinen Blutgefäßen. Mein Vater hatte alles, was du nicht haben wolltest. Mein Vater hat dann auch noch Alzheimer bekommen. Und daran ist er gestorben. Es ist oft so traurig, ne? Und wisst ihr, was mein Problem war? Leute haben oft zu mir gesagt, oh Eis, du bist genauso wie dein Vater. Und das war ein Fluch. Sie haben es gut gemeint, weil sie haben das alles nicht gewusst. Aber für mich, ich wollte ja nicht so sein wie mein Vater. Willst du so sein wie dein Vater? Willst du so sein wie deine Mutter? So ja, wieso? So nein, wieso nicht? Was hast du von zu Hause mit? Und ich musste aufpassen in meiner Ehe, dass es keine Festung wurde. Ja, dass ich nicht meine Frau sehe wie meine Mutter. Ich habe eine super Mutter, super gläubig, aber auch super fanatisch. Und meine Mutter hat oft zu mir gesagt, als wenn ich nicht so gewesen wäre, sie ist eine Kämpferin, hat sie gesagt, dann wären wir nirgendwo gekommen als Familie, weil Papa war immer krank. Und meine Mutter musste 4 Kinder erziehen. Aber das hat sie auch zu einer harten Frau gemacht. Ja, so ich bin in die Ehe gegangen. Ich habe zu meiner Frau gesagt, ich habe Angst. Ich habe Angst. Ich werde so wie mein Vater. Leute, das ist Festungen. Das sind diese Gedankengebäude. Und ich habe angefangen, in meinem Leben dagegen zu kämpfen. Das verlierst du. Das verlierst du. Weil ich bin ja zum Teil wie mein Vater. Ja, das bin ich. Ein Teil meiner Heilung, das war auch meine Mutter. Die hat gesagt, ja, mein Sohn, hat sie eines Tages gesagt, Du bist 50% wie dein Vater, aber auch 50% wie ich. Boah, sie ist Pitbull. Meine Mutter geht, vor einem Monat ist sie vom Fahrrad abgestiegen. Sie ist 91. Was sie hat gesagt, jetzt wird sie zu gefährlich. Ja, und da hat sie ihre Taschen am Fahrrad voll mit Bibeln. Immer. Sie ist immer mit Bibeln. Sie evangelisiert alles und sie will alles, was zwei Beine hat, bekehren. Das ist meine Mama. Und da sitzt sie beim Supermarkt, ne? Da ist so eine Kaffee-Ecke. Und da wartet sie auf ihren Opfer. Trinkt sie Kaffee. Und da kommt dann eine Mutter mit einem Kind, ne, so Baby, und sagt sie, oh, so schön. Ah, die wollen die Mütter hören, ne, auch wie das Kind ausschaut wie eine kleine Affe. Aber das ist dann, ich kann nichts mit Kindern anfangen, so. Aber da sagt sie, ah, die Mütter. Und da sagt die nächste Frage, sagt Mutter, kennen Sie Jesus? Haben Sie Kinderbibel? Und oft, ne, nehmen die Leute das an. Und dann gibt sie Kinder. Und sie ist, meine Schwester, die kommt aus, hat einen Mann geheiratet in Amerika, bei Chicago. Und dann, meine Mutter ist dann später öfters hingeflogen. Das liebt sie. Sitzt sie an einem Boeing 747. Die hat dort gesessen, wo ich noch nie war. Die hat sogar mit dem Kapitän gesprochen. Das habe ich noch nie in meinem Leben. Ich fliege viel. Ich habe noch nie einen Piloten gesehen. Da oben. Und dann sagt sie, ich freue mich so, weil da sitzt man mit 5 Leuten auf einer Reihe und wir sind alle angeschnallt. Und dann fängt sie an. So sagt sie dann zu den Leuten, wenn das Flugzeug abstürzt, gehe ich hoch. Ihr auch? Meine Mutter ist so für Therapie Flugangst, weißt? Das ist Mama. Kämpft. Aber es war eine Sache dabei, dass ich gesagt habe, das will ich auch nicht. Aber Leute, so bin ich groß geworden. So bin ich groß geworden. Und mit dieser Angst, das hat in meinem Leben oft zu tun. Ablehnung habe ich gestern Abend schon was erzählt. Ich weiß, dass sie aus dem Norden kamen, Bauernland, und sie fühlten sich absolut nicht akzeptiert da bei Amsterdam, Haarlem an der Küste. Und das habe ich mitgekriegt. Und seitdem, da war der Stein gelegt, habe ich mich immer versucht, bei Leuten beliebt zu machen. Aber das ist nicht so. Nicht jeder liebt dich, nicht jeder mag dich. Aber wenn du das dauernd versuchst, dann brennst du aus. Und das war ich. Neid. Bist du ein neidischer Mensch? Neid. Ich bin's nämlich. Leute, weil mein Vater so krank war, haben wir nie viel Geld gehabt. Wir haben nie ein Auto gehabt. Wir sind auch eigentlich nie in Urlaub gefahren. Und dann saß ich in der Schule. Ich war 7 Jahre alt, über ein Geschehen zu sprechen, ne? Hier Festung. Und neben mir saß ein kleiner Junge. Der war hübscher als ich. Der war reicher als ich. Und seine Eltern waren auch mehr einflussreich als meine Eltern. Und dann hat er den Hauptlehrer, das weiß ich noch, gefragt, eines Tages, ich saß dabei, darf ich eine Woche extra Frühlingsurlaub, wie gehen Skifahren? Leute, ich rede von Anfang 60, da ist noch niemand Skifahren gegangen. Ja, aber Skifahren, was tut man da? Und dann wurde er über seinen Kopf gestrichen, wurde gesagt, ja, natürlich, habe ich gedacht, so eine Sauerei. Da habe ich gedacht, jetzt hat er alles und kriegt auch noch eine extra Woche Schulferien. Und ihr weißt, das ist unfair. Oder? Ja. Und dann, jetzt weiß ich noch, ne, wie er zurückkam. Von Skiurlaub. Braun gebrannt. Seine blonden Haare richtig gekämmt. Da hat er so ein weißes Shirt an mit so einem hohen Kragen, so Rollkragen, damit sein braunes Gesicht so schön nach vorne kam. Und ein dunkelblauer Weste. So ist das eingraviert. Und er riecht nach Nivea. Es ist jetzt so, jedes Mal, wenn ich eine Dose Nivea aufmache, dann sehe ich das Gesicht von diesem Typen. Geruch sowieso, ne? Das hältst du fest. Das bringt Erinnerungen mit sich. Leute, und seitdem war ich eigentlich, und ich später werde das tun, was ich nie bekommen habe, und ich werde es mir nehmen. Und deswegen hatte ich oft auch ein Problem, wenn Leute was hatten, weil ich wollte das auch. Du auch? Kennst du das? Nicht ausstehen, wenn jemand besser ist, wenn jemand was hat. Oder das ist nicht gut. Gott will nicht, dass wir begehren. Aber das ist mein Leben. Kennst du das auch? Was ist zu dir gesagt in der Vergangenheit? Hey, ein Wort. Was ist ein Wort? War meine junge Frau im Townhof und sie war Hausärztin, hat mich gebeten, das immer zu erzählen, wenn ich darüber rede. Und sie hat gesagt, Eis, wir waren ein Kirchenlager, Jugendlager, und da waren die Jungs und die Jungs haben die Mädels ins Wasser geschmissen. Das tun Jungs so gerne, Mädels. Wisst ihr wieso? Erstens, weil ihr so schreit dabei. Und das regt die Jungs auf und da fühlen sie sich Tarzan. Ja, und sie hat gesagt, und wenn sie mich ins Wasser geschmissen haben, dann hat eine Junge gesagt, boah, so ein Brocken Fleisch. Sie hat gesagt, er hat mich gesehen wie Hundefutter. Und du sagst, na und? Na und? Hey, Speicherplatte. Und von dem Moment an, hat sie gesagt, habe ich angefangen, Essprobleme, Essstörungen zu haben. Ein Satz, Leute. Kennst du das von zu Hause? Ah, das kannst du nicht. Überlass es deinem Bruder, deiner Schwester. Ah, das ist doch nichts für dich. Was? Willst du das? Hast du noch nie gemacht. Jetzt auch nicht. Lass die Hände davon. Nichts für dich. Wir zu Hause, ich bin erzogen worden, wir durften eigentlich oft nie was. Immer vorsichtig. Immer ängstlich. Das ist so schade. Ich weiß nicht, was bei dir gesagt worden ist, ne? Aber ich sehe viele Leute, die leiden darunter. Besonders in der Schule. Wenn ein Wort zu euch gesagt wird von jemandem. Das ist furchtbar. Das ist furchtbar. Kennt ihr das? Die eine ist gestorben, die Frau. Sie haben extra diese Bilder veröffentlicht, weil sie ein Essproblem hatten. Wenn die Wut ansteigt, kennt ihr das? Ich habe einen jungen Mann getroffen. Er war in England. Und wir saßen mit dem Jungs im Zimmer, was ich dort unterrichtet habe, Cape and Ray. Und dann haben sie gesagt, Eis, kommst du heute Abend, weil du bist ziemlich offen, wir reden über Ehe. Okay, 18-Jährige, da kann ich noch was lernen daraus, gut. Und wir saßen dort und dann haben die Jungs angefangen zu umschreiben, was für Frauen sie suchen. Und dann habe ich nach 2, 3 Jungs angehört zu haben, gesagt, hör auf mit dem Blödsinn. Ich habe gesagt, Jungs, wenn ihr jetzt eine Frau findet, was würde dann ein Problem formen in eurer Beziehung? Ah, dann haben die angefangen, ne? Und einer hat gesagt, das war der Hübscheste und der Jüngste. Er hat gesagt, ich habe ein Problem. Ich habe ab und zu die Neigung, jemand umzubringen. Oh? Ja. Er hat gesagt, ich bin wütend ab und zu. Ich sage, ich auch ab und zu. Nein, sagt er, aber dann will ich jemand umbringen. Und dann habe ich gesagt, okay, heutzutage wissen wir, das ist möglich. Jugendliche können sowas machen. Winnenden, ne? Wisst ihr noch, da mit der Schule? Und dann haben wir zu ihm gesagt, wissen deine Eltern das? Ja, er sagt, das ist ein Problem. Er war Kanadier, glaube ich. Er sagt, meine Mutter ist gestorben, ich habe nur einen Vater. Aha, dann bin ich schon hellhörig. Dann sage ich, was ist passiert mit Mama? Sie hat Krebs bekommen und war innerhalb von ein paar Wochen gestorben. Und dann habe ich gesagt, und dann hast du getrauert? Nein, sagte Papa, hat gesagt, Mama ist bei Jesus, wir weinen nicht. Sag ich, wie bitte? Er hat gesagt, seitdem habe ich nicht mehr geweint. Ich sage, Junge, das ist nicht normal. Gott hat uns Tränen gegeben. Gott hat uns Emotionen gegeben. Und wir sollen weinen. Und dann haben wir dafür gebetet mit allen Jungs, dass er weinen kann. Später habe ich gehört, dass er wieder geweint hatte in der Bibelschule. Er hat geweint. Aber Leute, Was sehen wir an der Außenseite? Wir sehen dort jemanden, der versucht, jemand umzubringen, der mit Wut kämpft. Aber oft wissen wir überhaupt nicht, wieso das verursacht wird. Und das ist so wichtig. Bist du ein Perfektionist? Das kann ein Bollwerk sein, weil du denkst, wenn ich einen Fehler mache, dann bin ich ein Fehler. Vielleicht haben sie das zu Hause zu dir gesagt. Und du wirst nur alles gut machen. Leute, das sind die, die ausbrennen. Alles gut machen. Perfekt sein. Und besonders unter Christen. Bist du ein Zeugnis am Arbeitsplatz? Hast du alles richtig gemacht? Oh. Naja, so kann ich noch weitermachen. Ne? Sucht. Wie viele Stunden verbringst du mit deinem Computer, Laptop, Handy? Bist du spielsüchtig? Das sind Sachen, Leute, Facebook und Co. Was hast du zu Hause mitgekriegt? Streiten? Da kam ein Pärchen zu uns, meine Frau und mir, und hat gesagt, wir wollen gerne heiraten. Ihr sprecht ja Deutsch und Englisch und so. Und wir wollen in Salzburg heiraten. Er war Amerikaner, sie Salzburgerin. Und dann habe ich gesagt, ja, komm mal vorbei, dann essen wir. Und dann haben wir mal ein Gespräch. Und dann habe ich gefragt an sie, was magst du nicht an ihn? Das ist eine blöde Frage natürlich. Ja, wenn man sagt, was magst du, das ist ja deutlich, weil er will sie ja heiraten. Ihn heiraten. Und dann hat sie gesagt, ich kann nicht ausstehen, dass er immer über Geld redet. Da habe ich gesagt, okay, Verteidigung. Ja, er sagt, wir sind dreimal pleite gegangen. Als Familie. Dreimal. Und er sagt, ich spendiere jetzt nicht mehr, wenn ich nicht weiß, dass es richtig ist. Da habe ich gesagt, wie war das bei dir zu Hause dann? Sie hat gesagt, kein Problem. Wir haben 4 Mädels, Mama, 5. Frau, Papa, einziger Hahn im Korb. Ich habe gesagt, wir haben alle gearbeitet, wir haben alle unseren Job gehabt und da war überhaupt kein finanzielle Probleme. Jetzt kommen die beide zusammen. Also die nehmen das beide mit. Die nehmen das beide mit. Und auch mit Streit. Wenn du gewohnt bist zu streiten, und dann habe ich sie noch gefragt, wie war es dann bei dir zu Hause? Womit kämpfst du? Sagt sie, als Papa und Mama Probleme gehabt haben, ne? Dann hat sie meine Mutter eine Woche lang nicht zu meinem Vater gesagt. Da war Nordpol-Atmosphäre. Und was tut sie? Genau das Gleiche hat sie von zu Hause mit. Leute, wie kann ich mein Denken ändern? Weil wir haben, ich weiß nicht, ich kann auch Dutzende von solchen Sachen und Beispiele erwähnen. Erstens, Hebräerbrief gibt uns einen Rat und sagt, denn das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert und es durchdringt bis zur Scheidung von Seele und Geist, sowohl der Gelenk als auch des Markes und es ist ein Richter der Gedanken und Gesinnungen des Herzens. Leute, wir leben in einer Zeit, wo wir das umdrehen. Wir beurteilen das Wort Gottes und wenn es uns nicht gefällt, dann reißen wir die Seite raus oder wir sagen, es ist nicht mehr für heute oder Paulus hat keine Ahnung gehabt, er war sowieso homosexuell oder sowas. Dann haben wir unsere Entschuldigungen. Aber die Bibel sagt, nein, willst du geheilt werden von Sachen, dann musst du das Wort so nehmen, wie es da steht und du musst das Wort in dein Herz wirken lassen. Und sagen, funktioniert das bei mir? Und dann nicht sagen, das ist unmöglich, sondern dann musst du zu Gott gehen und sagen, Vater, was ist in meinem Leben passiert? Weil ich kämpfe damit. Zweitens, die Bibel spricht dauernd über Buße tun oder dich bekehren. Ja, sagen Leute dann, das habe ich einmal gemacht, ich bin zum Glauben gekommen. Nein! Leute, täglich, es gibt ein tägliches Bekehren, weil das kommt vom griechischen Wort Metanoia. Neuia heißt Verstand, Vernunft, Denken. Deine und eigentlich sagt die Bibel, sich bekehren heißt Umdenken. Du sitzt hier, du hast doch auch Sachen, die nicht stimmen. Es gibt doch Bereiche in unserem Leben, da müssen wir umdenken. Und wir haben genug Leute, die wollen heute Abend auch für dich beten, wenn was ist, was nicht stimmt. Aber nicht einfach so akzeptieren und sagen, so bin ich. Bekehren, weiterkommen im Leben. Richte deine Gedanken auf Jesus. Das sind verschiedene Verse. Kolosser 3 sagt zum Beispiel, ja, richte deine Gedanken auf, nicht auf diese Erde, sondern dort, wo Jesus ist. Drüben, geh zu ihm. Leute, wir leben eine Zeit, wir richten unsere Gedanken auf dieser Erde, alles, was sichtbar ist. Was habe ich? Wir richten unsere Gedanken auf unseren Bildschirmen. Und die Bibel ruft uns auf. Und dann auch Gedanken gefangen nehmen. Tu das, Leute. Wenn du hier heute Abend sitzt und du hast Ärger über eine Person, bring diese Gedanken, nimm gefangen, bring es zu dem Herrn. Und das ist genauso, was er sagt hier, das letzte im Philipperbrief. Macht euch keine Sorgen. Es geht um Sorgen machen. Sorgen, die nicht da sind, sondern die kreiere ich. Ja? Sondern bringt euer Anliegen im Gebet mit Bitte und Danksagung vor Gott. Wann? Abends? Nein, hier, jetzt, heute, da, wo du sitzt. Ich habe lernen müssen, mit Gott zu reden. Walk and talk with Jesus. Nicht warten. Wenn du heute an was denkst und du freust dich, dann dankst du ihm jetzt. Und wenn du die Sorgen machst hier, dann sagst du, Vater, da bin ich mit beschäftigt, es ist ein Problem für mich. Und du redest einfach in der Stille mit ihm. Oder das heißt auch, dann baust du eine Beziehung auf. Nicht warten am Sonntag, dass Herr Pfarrer für dich betet. Und dann uns sein Friede, der alle menschliches Denken weit übersteigt, wird eure Herzen und Gedanken im Glauben an Jesus Christus bewahren. Wann? Wann tut er das? Das ist eine Verheißung. Wenn ich es auch zu ihm bringe. Wir neigen über unsere Sachen nachzugrübeln oder mit jemand anders darüber zu reden. Nein, Leute, wenn ich weiterkommen will und hier keine Festung bauen will, dann muss ich lenken, ich muss einlenken. Lenken. Ansonsten denkt über das nach, meine Geschwister, was wahr ist. Wisst ihr was, wenn ihr nach Hause geht, ne? Auch nächstes Mal in einer Bibelrunde, wir haben das bei uns zu Hause gemacht, das war der beste Abend. Habt ihr Hauskreise hier oder nicht so? Hauskreise, ja, dann haben wir einfach diesen Vers genommen und haben gesagt, so, jetzt nicht zu theologisch, was meint er dort und was steht da und wie spürst du das? Und da wird dann gegrübelt, ja schön, sagen wir dann zueinander. Nein, der sagt, denkt über das nach, meine Geschwister, was wahr ist. Okay, was war heute wahr in deinem Leben? Was ist eine Wahrheit für dich? Womit lebst du? Raus mit der Sprache. Und da sind wir alle, hey, alle. Alle musst du was sagen. Ich muss was sagen. Ja. Und dann, was war anständig? Oder gerecht? Richtet eure Gedanken auf das Reine und liebenswert. Und wir sind so durch diesen Vers gegangen. Hängt ein bisschen davon ab, welche Übersetzung du hast. Und so sind wir dann gegangen, hey. Es war so bereichend. Aber wir konnten endlich miteinander reden, was gut war, was nicht so gut war an dem Tag, womit wir gekämpft haben und nicht. Und wir haben für alles gebetet. Wir haben es sofort zu dem Herrn gebracht. Wisst ihr, und dann erfährt man Frieden. Ja. Die Friede, die wir uns so wünschen. Römer 12, Vers 2. Lass dich nicht formen, diese Welt. Sondern wird neu geformt durch ein neues Denken. Gott liebt dich. Gott will dich. Du bist gewollt. Das ist anständiges Denken. Du bist geborgen und sicher in ihm. Römer 8, nichts kann mich trennen von der Liebe, die ist in Christus Jesus. Nichts, Leute. Egal, was du getan hast, ich treffe immer wieder Leute auch an mit ihrem Zweiten Weltkrieg-Geschichte. werden immer weniger, weil die sterben ja weg. Und dann denken sie, wenn ich das gemacht habe, dann kann Gott mich nicht lieben. Doch, junge Leute, die hier sitzen, wenn du ein Pornoproblem hast, schäm dich nicht. Die meisten kämpfen damit. Aber oft sind unsere Gedanken so gerichtet auf, ich bin der Einzige. Darüber redet man nicht. Ist nicht so. Ist nicht so. Die anderen schweigen nur. Genauso wie du. Und dann frisst der Krebs weiter in uns. Bitte schau, dass du, wenn du heute Abend hier nicht beten willst, dass du jemanden findest, mit dem du beten kannst, dem du auch vertrauen kannst übrigens. Da muss man immer ein bisschen aufpassen. Und wenn du über andere Sachen streitest, Leute, such jemanden, tu was. Denk richtig, somit du lenken kannst mit deinem christlichen Leben und dass Gott dich lenken kann durch dieses Leben. Sein Kind, sein Kind. Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit. Lebt Jesus in dir? Lebt er in dir? Ich war bei einer Baptistengemeinde und dann habe ich gepredigt, stand ich bei der Tür, ne, muss man Leute handschütteln und man zieht sie da raus. Gut, und dann habe ich zu ihm gesagt, ja, ich bin Gast, ja, ich sage, ich auch, ich kenne sie nicht, er kennt mich nicht. Da habe ich gesagt, wieso sind sie nicht Mitglied von der Gemeinde? Sagt sie, ich bin noch nicht getauft, sagt er. Sag ich, oh, wieso nicht? Er sagt, ja, ich bin noch nicht so weit. Sag ich, wieso nicht? Er sagt, ich bin noch nicht gut genug. Ich sage, mal, lassen Sie sich taufen. Er sagt, da kommt ein Moment, dann weiß ich, jetzt bin ich gut genug. Ich habe gesagt, ich erzähle Ihnen ein Geheimnis. Da sagt er, oh, was ist das? Ich habe gesagt, dieser Moment wird nie kommen. Er schaut mich an. Ich habe gesagt, Jesus ist nicht gekommen, um gute Menschen zu retten. Jesus ist auch nicht gekommen, um gute Menschen zu taufen. Jesus ist gekommen für die, die sagen, hey, hier bin ich. Ich bin am Ende von mir selbst. Ich bin ein Drecksack. Ja, ich habe vieles falsch gemacht, aber ich will anders sein. Und ich will mein Denken ändern über mich selbst und über Gott. Und deswegen komme ich zu dir. Komme ich zu dir. Hast du mal so einen Moment gehabt? Heute? Wer nicht, ne, dann wird es höchste Zeit. Höchste Zeit. Komm zu ihm. Komm zu ihm. Deswegen sind wir hier. Ein neues Denken. Beten wir noch zusammen. Lieber himmlischer Vater, Papa, du bist der Einzige, der uns kennst. Danke für den wunderschönen Psalm, was Bianca einen Teil vorgelesen hat, dass du von Weitem unsere Gedanken kennst. Herr, wir brauchen uns nicht zu verbergen für dich. Wir brauchen uns auch nicht zu schämen, weil wir alle diese Rechtfertigung durch Jesus brauchen. Danke, Vater, auch, dass niemand hier besser ist in diesem Zelt als der andere. Danke, wir brauchen dich alle. So sehr, Jesus. Wir brauchen dich. Vater, ich bete für die, die kämpfen mit Pornografie. Herr, ich bete, dass sie die Gefängnistür aufmachen und einen Einblick schenken in ihrem Leben, dass sie sich davon bekehren möchten. Vater, ich bete für die, die hier sitzen als Ehepaare und es scheint alles gut zu sein, aber der Bruch ist vielleicht schon da und sie nicht trauen, darüber zu reden. Vater, ich bete für die, dass sie beten können mit jemandem, bereit sind, Herr, sich zu bekehren. Vater, ich bete für die jungen Leute, wo die Gedächtnisplatte noch nicht so voll ist. Herr, ich bete für die Kinder, dass du sie beschützt, und dass sie weise werden in dem, was sie sich speichern lassen. Vater, wir brauchen dein Wort sowas, richte in unsere Gedanken. Herr, führe uns so mit deinem Heiligen Geist in deinem Namen. Amen.
In diesem Musikstück heißt es, durchbohrte Hände halten mich, darf bei dir sein, ewiglich. Der mich erlöst hat, lädt mich ein, vor seinem Thron zu sein. Wie voll ist dein Arbeitsspeicher und wie hoch sind deine Mauern? Vielleicht ist es heute dran zu springen.